Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Tele Blocher. Wir haben einige Sachen zu reden. Fangen wir gerade mal mit dem, vielleicht für Sie unangenehmeren an. Letzte Woche NZZ am Sonntag, grosse Schlagzeile, dass der Wahlkampf 2007, schon längere Zeit zurück, dass Sie eigentlich der grosse Zampano im Hintergrund sind, der er gesteuert hat.
Das ist ja auch nichts Neues. Ich habe alle 5 Jahre wieder etwas wieder
das sind Sie jetzt hier, oder nicht?
Nein, nein. Was heisst das, der grosse Zampa? Also alle Bundesräte, die ich erlebt habe und die ich kennt habe, auch die von anderen Parteien, haben selbstverständlich Einfluss genommen auf den Wahlkampf einer Partei. Das ist ja selbstverständlich, das ist ja ihre Hausmacht. Zweitens.
Ja, aber es ist halt gleich ein Unterschied, der Leuenberg und Sie. Also beim Durchsetzen der ganzen Programme. Ja.
Also er hat enorm Einfluss genommen beim Wahlkampf der Partei, wenn es um ihn gegangen ist. Ich habe einfach gesagt, dass 2007 ja wichtig war, dass die Partei auch stark bleibt, wenn ich im Bundesrat bin. Oder? Das hätte ich doch sagen, dann haben wir jetzt im Bundesrat eingebunden und dann ist die Partei weg. Und zweitens, ich bin doch Mitglied vom Parteivorstand. Und der NZZ hat Briefe in der Hand von Gesuch, unter anderem an mich, die gebeten haben um Geld für gewisse Aktionen.
Also der berühmte Antrag, oder?
Ja, natürlich. Das ist das Antragssystem. Das stammt von mir. Aber das habe ich nicht erst 2007 in die Partei getreten. Ich mache ja in der Partei Kaderausbildung. Nicht wegen der Politik, sondern wegen der Führungseigenschaften. Und das haben sie gefunden, das ist verrückt, jetzt haben sie das. Also, wir geben keine Auskünfte über die Spender. Sie wissen auch nicht, wann ich bewilligt habe, nicht bewilligt. Wenn ich es nicht bewillige, wenn ich es nicht zahlt habe, dann hat es jemand anderes gezahlt. Also, das ist alles.
Gut, aber die NZZ sagt ja, dass Sie in dieser Sendung, also in dieser Sendung ist ja so viel schon gesagt worden, ja, 2007 gesagt haben, Sie unterstützen den Wahlkampf nicht.
Nein, ich habe gesagt, ich habe es noch nachgeschaut.
Haben Sie es nachgeschaut, ja?
Ja, was ich genau gesagt habe. Ja, die NZZ hat es ja zitiert. Ich nehme an, sagen Sie Anführungszeichen, Schlusszeichen, richtig zitiert. Ich bin nicht verantwortlich gewesen für die Wahlen. Und das bin ich auch nicht. Zweitens, also die Frage war ja, oder wie viel ist die Gesamtsumme gewesen, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich heute auch nicht. Und ich habe gesagt, Sie müssen halt Parteiführung fragen, wie viel das gewesen ist. Die hätten
Sie sicher. Aber auch Sie haben es nicht gezahlt gehabt dort.
Wir?
2007, haben Sie den Wahlkampf nicht gezahlt?
Mir geben doch keine Auskunft, ob ich gezahlt habe oder nicht. Wenn man keine Auskunft gibt, sagt man nicht, ob man gezahlt hat oder nicht gezahlt hat, aber Sie können davon ausgehen, dass ich sicher auch einen Beitrag an die Wahlen gezahlt habe. Also von dem können Sie ausgehen. Aber wenn man immer sagt, haben Sie gezahlt? Nein. Hat der gezahlt? Nein. Hat der gezahlt? Ich sage es nicht. Ah, dann ist es gewesen. Nein. Einfach gar keinen Wert immer die Frage stellen. Es ist doch klar, dass wir nicht sagen, wer zahlt hat. Weil diejenigen, die zahlt haben, die kommen dran in der Öffentlichkeit. Die werden verunglimpft. Darum interessiert es ja nur, wer bei der SVP zahlt hat. Die anderen ist ihnen gleich. Die NZZ hat noch nie eine Untersuchung gemacht bei den Freisinnigen. Noch nie eine gemacht.
Zahlt
bei
der SVP.
CVP.
Wie? Zahlt hat noch jemand bei der FDP?
Ja, ich nehme es schon an. Die haben Geld. Und ich weiss zum Teil Gelder, die andere Parteien gezahlt haben. Und wenn es dann auskommt, wesentlich peinlicher wäre als bei uns. Mhm. Bei uns weiss man ziemlich genau, wer gezahlt hat.
Ein Punkt, der im Blick noch gross thematisiert worden ist, das Geld sei bar gezahlt worden, also mit Köfferli umgetragen worden.
Ja, also das ist dummes Zeug, aber über das geben wir keine Auskunft. Es ist richtig. Viele Leute kennen den Parteien auch Geld in bar. Und zwar aus den Gründen der Diskretion. Weil, wenn Sie mal überlegen, nehmen Sie mal an, ein Walliser Baumeister zahlt der SVP einen Betrag von 50'000. Und das steht in der Zeitung. Der muss in der CVP-Herrschaft da unten im Kanton Wallis keinen Auftrag mehr wollen abwickeln für den Kanton. Der kommt keinem mehr über.
Ist das steuertechnisch nicht heikel?
Was?
Wenn man es bar zahlt und wenn es nicht verbucht
ist. Wieso ist das? Ja, so ein Privater muss ist ja keine Buchhaltungspflicht, oder? Wieso sollte das heikel sein? Ich frage ja nicht, wenn Sie mir 1'000 Franken zahlen. Ist das heikel? Natürlich, Zahlungen sind immer heikel. Darum muss immer alles auch sauber gemacht. Auf unserer Seite ist natürlich alles super verbucht, festgehalten und wo auch welche Rechnungen das gezahlt werden oder nicht. Es, hat auch, es ist auch nichts anrüchtig, wenn einer etwas per Bar zahlt. Wieso soll das anrüchtig sein?
Also.
Ich kann doch etwas bar zahlen und sagen, los, du musst gar quittieren. Wenn es natürlich wäre, an Firmen, die es nicht verbuchen und wo es Mehrwertsteuer damit sparen oder ich weiß nicht was. Aber das ist immer so und da muss man schauen, dass halt nichts unrechts passiert. Oder?
Also, das war das Thema. Andere Thema betrifft wieder mal Ihre Familie. Ihre Schwester hat wieder mal ein Buch geschrieben über Ihre Familie. Haben Sie es schon gelesen?
Nein, eben, habe ich es noch nicht gelesen. Ich habe nur gelesen darüber. Scheinbar sei es ein Fehler. Jetzt hat mir die Schwester geschrieben, also was dort steht. Sie hat sie dann nicht so geschrieben. Also ich werde sie noch lesen und schauen. Sie schreibt, das wird ihr drittes Buch. Und sie schreibt immer eigentlich über ihre Herkunft und ihre Familie. Sie ist zwar jetzt 79 und das beschäftigt sie immer noch wahnsinnig. Sie hat ein anderes Familienverhältnis als ich. Ich bin jetzt also auch 70 und einmal ist mir ein Unabhängiger und was für Fehler der Vater und Mutter gehabt, das interessiert mich jetzt also schon lange nicht mehr.
Ja, muss ja gleich sehen. Sie sind ja 10 Jahre auseinander, glaube ich.
Ja, darum muss ich sehen, also ihr erstes Buch, das sie geschrieben hat, habe ich ihr gesagt, du bist in einem älteren Elternhaus aufgewachsen als ich. Ich habe meinen Vater anders in Erinnerung, die Mutter anders. Und ich habe vor allem die unglaubliche Freiheit mit 11 Kindern.
Sind
ich
war sicher Jünger
nicht überbetreut worden, oder? Und ich war der 7. Und sie war die 2. Oder? Und sie ist natürlich, in ihrer Familie hat man immer gesagt, die Kleinen und die Grossen. Die Kleinen waren die Jungen, oder? Und ich habe zu den Kleinen gehört, oder? Vom Nummer 7 weg, das ist ein Altersunterschied von 10 Jahren, oder? Das ist viel. Als ich 10 war, war ich 20, also nicht mehr daheim, oder? Und ich kann auch nicht sagen, ob sie es falsch sieht. Sie hat es jetzt so gesehen und erlebt, ich habe es anders erlebt.
Aber sie hat ein strenges Elternhaus
erlebt. Sie hat darunter gelitten, dass man sich ihr zu wenig angenommen hat. Mutter zu wenig Zeit hat für sie. Und ich habe gefunden, das war das Schönste, was ich erlebt als Jugend. Die unglaubliche Freiheit. Ich habe es einmal so ein bisschen übertrieben gesagt. Er hat gesagt, ich habe in Erinnerung, im Sommer hat man mich vor die Haustüre gestellt, nach dem Morgen und am Mittagessen wieder reingenommen. Und zwischen denen haben wir schön gehabt. Es war eine ländliche Gegend. Und dann die Romantik mit dem Reinfall und der Rhein und die Gefährlichkeiten, die man nicht hätte dürfen hören und so, das war schon unglaublich schön gewesen. Aber das habe ich so empfunden, sie hat es jetzt vielleicht gegenteilig empfunden. Aber man sollte mal, wenn man in dem Alter ist, mal einen Schlussstrich machen und sagen, also ich bin ja selber jemand. Aha. Oder sonst tut man immer hinter nachsehen, wie wäre es echt, wenn ich andere Eltern gehabt, wie wäre es echt, wenn mich Mutter so erzogen, wie wäre es echt, wenn es der Vater so erzogen. Also ich habe gute Eltern gehabt, da gibt es nichts zu fehlen. Ich hatte einen Vater und eine Mutter gehabt, die sich voll angenehmte Kind und das Beste haben wollen. Aber in der Erziehung kannst du ja machen, was du tust, ist falsch, oder? Das ist ja immer, das ist ja nie so eindeutig, wie sich der Mensch entwickelt. Und im Ganzen ist das gut gekommen, das muss man sehen. In diesen einfachen Verhältnissen. Schon finanziell sehr einfachen Verhältnis mit den 11 Kindern, das ist ja.
Sie sind ja der Einzige, habe ich gehört, seit Sie ja, um mit Geld überhaupt umgehen können.
Ja gut, ich weiss es nicht, ob ich umgehen kann. Ich habe nie ein ungestörtes Verhältnis zum Geld gehabt. Ich habe ja auch nie Geld gehabt. Ich habe ja, als ich geheiratet habe, meine Frau ist eigentlich berufstätig geworden, weil sie hat müssen arbeiten musste. Sie hätte mir nicht geheiratet. Ich war noch in der Schlussphase vom Studium. Und ich musste mich verschulden, damit ich studieren konnte. Aber ich habe nie gelitten darunter, dass wir kein Geld hatten. Und nachher, als ich in die Industrie kam, war das für mich selbstverständlich. Das Geld ist ein Mittel zum Zweck. Ich brauche Geld, ich kann nicht investieren. Ich muss schauen, wie kann ich Geld in die Firma einbringen. Das können wir nicht entwickeln. Also ich habe ein unzwungenes Verhältnis zum Geld.
Mhm. Aber interessant ist ja, Ihre Schwester schreibt eigentlich, Bücher finden ja beachtlich, wie sie die Schwester ist von Ihnen, aber sie finden in diesen Büchern gar nicht statt.
Ja, weil ich, also, zuerst muss man sagen, wie gesagt, ich bin in einer anderen Altersstufe als sie. Ja. Auch die Jüngeren kommen nicht vor. Jetzt ist natürlich klar, die Bücher finden vor allem auch Interesse wegen mir. Wieder. Oh, jetzt können wir schauen, was ist denn mit dem Christoph Blocher? Wie ist der erzogen worden? Wie ist der in der Familie? Da sind sie ein bisschen enttäuscht, wenn der nicht vorkommt.
Ja, jetzt ganz zum Schluss da. Ihre Schwester oder die Mehrheit von ihren Geschwistern, die sind ja eigentlich links.
Ja,
ich glaube, ihren Brüder, der Pfarrer.
Das ist ziemlich halb-halb, oder?
Ah, ist halb-halb,
ja. Also bei den Schwestern sind drei eigentlich klar links. Das ist sie. Sie ist auch Mitglied der Sozialdemokraten, wieder austreten. Sie hat auch ein bewegtes Leben gehabt. Ich hatte mal einen engen Freund gehabt. Kommunist, kommt ja vorher
im Buch. Ja,
jawohl. Natürlich für die Vater und Mutter finden sie auch ein bisschen kleiner gewesen. Ich meine, wenn einer in dem jungen Alter einen kommunistischen, geheirateten Mann hat, ich meine, ist ja klar, dass der Vater und Mutter gesagt haben, das finde ich eigentlich nicht so gut, nicht wegen dem Kommunist, sondern wegen dem geheirateten Mann. Also das sind ja schwierige Verhältnisse, oder? Und dann ist sie Professorin an der sozialen Frauenschule. Mhm. Ja. Und das ganze soziale Milieu ist auch eher links. Aber ich muss ihr auch zugeben. Sie hat auch immer gemerkt, was das für ein ideologischer Club ist. Und unter dem hat sie auch gelitten und hat dann auch immer wieder kritisiert. Dann habe ich eine Schwester, die Pfarrerin war. Die ist zwar nicht in der Politik, aber die ist dann leider stark nach links gerutscht. Und dann habe ich mich natürlich auch überworfen wegen der Asylpolitik. Politik, oder? Ja. Wobei sie nicht können trennen. Es gibt ja in der Asylpolitik, braucht es ja beides. Man muss schauen, dass nur Flüchtlinge kommen, die verfolgt sind und die anderen eben nicht. Und das ist die Aufgabe von einem Bundesrat, das ist die Aufgabe von einem Politiker. Und dann muss aber jemand da sein, der sich auch denen annimmt, die da sind. Und sie hat sich denen angenommen. Aber wie denn die Leute das machen? Sie nimmt sich dann denen an und verdammt die, die wollen schauen, dass nicht alle anderen auch noch kommen, oder?
Ja, dann haben sie sich wirklich überworfen, dann, ja?
Ja, damit, also, überworfen. Ich habe ja ihr viel geholfen. Ich habe, als sie noch in der Mission war, in Afrika, habe ich ihr ein ganzes Spital gebaut. Ein grosses Spital, oder? Und, das war eine Basel-Mission, oder? Und das war auch an sich etwas Gutes gewesen. Aber es ist auch wieder missbraucht worden. Nachher musste man die Schwarzen kommen lassen, um sich hier auszubilden. Als Mediziner. Und nachher sind die da geblieben. Haben die Schweizer Frauen geheiratet und sind da geblieben. Ich habe gesagt, ja, nein, die müssen doch jetzt auf Ghana. Die haben doch ausgebildet, um dort zu gehen. Die haben hier in den Kirchen oder wie Predigten gehabt und erzählt, wie das in Afrika ist und Geld gesammelt. Aber der hat sie nachher gleich nicht dort unten. Also ich war sehr enttäuscht. Aber er gehört das auch zum Leben. Und dann die dritte Schwester, das ist Frau Bach, die war dann stark auf der linken Seite. Aber das sind also von sieben Schwestern drei. Die anderen vier, die sind politisch nicht aktiv. Und bei den Brüdern ist keiner auf der linken Seite gewesen.
Mhm. Wenn man jetzt so hört, auch, ich meine, diese Woche sind sie ja gerade beim DRS3 eine grosse Sendung mit ihnen. Es ist wieder so eine Art ein Blocher-Revival, wenn man ein bisschen
umhört. Ja, das ist etwas Interessantes. Jetzt haben sie doch also seit der Wahlen 3 Monate lang.
Wo sie eigentlich abgeschrieben sind politisch?
Ja, nichts anderes gemacht als im ganzen Land rumgelaufen. Wer will ein SVP-Mitglied? Geht jetzt echt auf dem Blocher los und so weiter. Dann hat auch mal einer gefunden, der gesagt hat, ja, wer Zeit, der wird zurücktreten oder irgendetwas. Ja, er ist schon recht, aber ist ein bisschen da. Und dann haben sie den gefeiert am Fernsehen. Und es ist nichts passiert, oder? Es ist auch nichts dahinter. Und dann kommt die Zeit vom Totschweigen wieder, jetzt wieder ein bisschen nichts gesagt. Und dann auf einmal kommt sie dafür, jetzt haben sie wieder so ein Knöcheli. Er hat die Wahlen bestimmt, oder? Ein paar Zahlungen sind ganz heikel. Ja, natürlich. Können Sie ja untersuchen, weil da gibt es ja Geldwäscherstellen und so, da können Sie das schauen, oder? Und wenn der Pelli sagt, da als Tessiner Bankpräsident, das sei heikel. Bei ihm ist es wohl
ja, gut, heikel. Ja, er weiss das
natürlich. Ja. Da würde ich, wenn ich ihn wäre, würde ich ein bisschen aufpassen, wenn man da Ich kann davon ausgehen, dass es bei uns nicht heikel ist.
Ja. Ist ja gleich noch interessant. Also wenn wir jetzt noch ganz kurz am Ende von dieser Sendung, das Politische, wie haben Sie es jetzt eigentlich so erlebt im Nationalrat? Das war jetzt eigentlich so die richtig normale Session gewesen.
Ja, also es ist unglaublich, wie sich das Parlament selber, also muss ich jetzt alle absehen, kastriert hat. Die haben sich so verreglementiert, dass da ihnen gar keine Diskussion mehr stattfindet. Da wird bei jedem Geschäft, wie viele Minuten hat wer, wer darf reden, wer darf nicht reden. Da darf niemand reden, da hat die Fraktion, das haben wir dann Sondersession über die Nationalbank, oder? Das ist extra das Thema, anderthalb Stunden, SVP 25 Minuten, die SP 20 Minuten, nach der Größe der Fraktion geht das, dann kommt der von der Fraktion, der Präsident, wer muss reden? Über ein paar Uhr. Gut, wenn wir die Redezeit verteilen, Minuten verteilen, es weiss niemand, wer nach wem redet. Man kann gar nicht auf den Vorredner eingehen, weil man ja gar nicht weiss, ob ich...
Ist das bewusst gemacht, dass keine Diskussion mehr stattfindet?
Ja, es ist, sie nehmen es in Kauf, weil sie tun, wie Bürokraten sind. Sie sind natürlich Bürokraten geworden. Der Bürokrat, der schaut, dass es richtig abläuft, der Inhalt spielt ihm keine Rolle, oder? Und das ist so, auch wenn man da rein sitzt und zuhört, es ist gar keine Auseinandersetzung. Dann gibt es noch so das Institut, das man ein bisschen fragen kann, aber das ist ja das Dümmste.
Wenn Sie, glaube ich, vorhin eine Schlumpfenfrage gestellt.
Ja gut, das habe ich jetzt geraten, aber wenn man geht, kann man Parlamentarier eine Frage stellen, dann machen wir immer zweite, weil der kann antworten über wann er will und kann. Das bringt auch nichts, oder? Also man geht nicht aufeinander ein. Ich meine, das ist jetzt bei der Frau Wittmann-Schlumpf, habe ich eine Frage gestellt, und wo sie nicht können ausweichen konnte, wo ich natürlich auch gewusst habe, wie es ist. Also sie hat immer gesagt, wir können nichts machen. Die Gruppenanfragen beim Bankgeheimnis, dass wir da einfach so schauen, wir wollen alle die mehr als dreimal in der Schweiz sind von USA, von denen müssen wir jetzt Bankkonten rausgeben und so weiter. Die kommen mit einem Weg, die OECD verlangen die. Dann sage ich aber, wir sind doch Gründungsmitglied von der OECD. Wir haben doch der Schweiz versprochen, das ist jetzt ein bisschen der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist, weiss man das alles noch. Versprochen. Ihr müsst keine Angst haben, wenn wir dort hingehen. Weil natürlich alle haben gesagt, ja, was ist echt das wieder? Werden wir da wieder beherrscht von außen? Nein, da haben die ein Vetorecht. Die können keinen Entscheid fällen, ohne dass die Schweiz zustimmt. Wir haben keine Angst da. Da bin ich für und habe gesagt, sie, aber wenn doch das so ist, dass die Gruppenanfragen kommen von der OECD, die können ja gar nicht kommen, wenn die Schweiz nicht zustimmt. Also entweder haben die zugestimmt, und wie war eigentlich das Verhandlungsmandat von diesen Schweizer, die dort gehen? Dann hätten sie das müssen zugeben, sie haben recht. Wir haben das Vetorecht in der OECD.
Herr Nationalabblocher.
Ja, sie hat es bewusst betont, aus Freude der Linken gegenüber sagen, weißt du, du bist ja nur Nationalrat. Sie hat natürlich nicht begriffen, dass ein Nationalrat über dem Bundesrat steht. Oder? Ich hätte in der Hierarchie schon so kehren. Ich bin ein Bundesrat. Du bist nur Nationalrat. Was mir ja auch nichts macht. Ich meine, wahrscheinlich ist das ihre, wie für sie wäre so eine Beleidigung. Aber das ist eine Nebensache. Und dann hat sie müssen sagen, ja. Und jetzt kommt das Entscheidende. Sie. Das können wir doch nicht. 33 Staaten. Wir alleine würden Nein sagen. Aber im Schweizer Volk kann jederzeit kannst Nein sagen. Wir könnten auch Nein sagen. Sie müssen nur wollen. Und da sehen Sie die Problematik, dass von dem eingebunden werden internationalen Organisationen. Das war eine gute Stelle. Aber das ist, wenn Sie ganz hellwach hinten sind und Sie merken, wenn Sie das immer wiederholt, dann können Sie mit so einer Frage vielleicht eine kleine Sache bewirken. Aber das ist also...
Reden Sie an dieser Sondersession? Über den Fall Hillebrand?
Ja, ich habe 9 Minuten
über. 9 Minuten?
Ja, viel. Das ist doch auch so etwas. Ich weiss gar nicht, ob ich die 9 Minuten brauche. Ich weiss gar nicht, wenn es jetzt spontan wäre, würde ich zuerst mal ein bisschen hören. Dann würde ich sagen, so, jetzt gehe ich führen, jetzt habe ich so viel gehört. Ich weiss auch nicht, wenn ich dran komme. Vielleicht komme ich gerade am Anfang dran oder in der Mitte oder am Schluss. Ich muss doch ein anderes Ding. Ich will natürlich lieber am Schluss zum Gegner, aber ich kann das nicht steuern.
Was kommt da raus?
Ja, es wird mindestens thematisiert. Ich meine, man weiß heute natürlich schon, die Mitte-Parteien werden sagen, es ist ja gar nichts passiert. Also gestern habe ich wieder einen Kommentar gelesen in der Zürich-Zeitung von einem Journalist Fischer, ich kenne den nicht. Der hat schon ganz eine komische Rolle gespielt vorher. Der hat immer der Hildebrand auch gejubelt. Und jetzt sagt er, ja, das ist ganz sicher gar nichts passiert da in der Nationalbank. Ich meine, wo ist eigentlich das Unrechtbewusstsein bei diesen Leuten? Ich meine, ein Nationalbankpräsident, der mit Währung handelt, das ist ja noch ein zweites Mitglied, der dorthin auch.
Wo jetzt ist jetzt die Woche, ja.
Es sind auch noch weitere Geschäfte von Herrn Hildebrand vorgekommen. Aber der Hildebrand hätte man nicht können untersuchen können. Man hätte das mit dem Herrn Nobel, mit seinem Anwalt besprochen. Und er hat gesagt, er könne jetzt die Akten nicht rausgeben. Und die Frau hätte man nicht untersucht. Alles also Sachen, die bei Privatbanken heute selbstverständlich sind. Wo die Sachen gemacht haben, wo ein Privatbankier müsste ins Gefängnis. Und der sagt, ja, es ist gar nichts, ja, es ist ja gar nichts, ja, es sind ja kleine Gewünsche und so weiter. Also es ist unglaublich, die Verwilderung im Staat. Es ist doch so einfach, wenn einer in diesem Staat kein Währungsgeschäft machen darf und kein Aktiengeschäft machen mit schweizerischen Aktien, dann ist es doch sicher Mitglied von der Direktion von der Nationalbank. Die nehmen Einfluss auf die Währung, die nehmen Einfluss auf die Aktienkurse und so weiter.
Wenn Sie jetzt vergleichen mit dem Fall Wulff zum Abschluss, der ist ja zurückgetreten oder gestern war ja der grosse Abgang. Ja. Was wirkt jetzt
schlimmer? Ja, das ist eindeutig. Das, was bei uns passiert, ist viel schlimmer. Ich meine, der Wulff hat vielleicht von Freunden Geld oder Ferien oder etwas entgegengenommen. Das sollte man ja auch nicht machen, oder? Aber mit dem hat er nicht dem Land geschadet. Aber die schaden dem Land, weil die machen nachher eine falsche Währungspolitik, um ihre eigenen Interessen zu wahren. Oder die Gefahr besteht, dass sie es machen. Man kann ja dann auch nicht so nachweisen. Es wird in diesem Bericht immer gesagt, ja, sei schon heikel, aber der Kundenberater hat ihm gesagt, er soll es machen. Es sei nicht seine Absicht gewesen. Ich meine, der Dantin hat seine Euro abgestoßen. Ein paar Tage bevor die Interventionen aufgehört haben. Und dann ist der Euro das Loch ab, im höchsten Punkt. Ich meine, jetzt sagt ja, das ist ja nicht, das ist per Zufall. Darum darf es generell nicht sein. Und das versuche ich natürlich in dieser Debatte zu sagen. Aber Sie werden dann sagen, ja, und ihr da, das sind gestohlene Akten, die da berufen drauf und deriges Zeug, oder? Also, ich weiß es noch nicht. Am dümmsten dran sind die Sozialdemokraten. Die verteidigen jetzt hier also den Hedgefondsmanager, der hier Währungsspekulationen macht. In einem staatlichen Betrieb mit Nachteilen, die die ganze Schweiz betrifft, verteidigen die. Nur weil sie natürlich, weil das auch ihr Freund war, oder? Weil er sich so aufgespielt hat, dass er die Banken ein bisschen kontrollieren. Ist ein schneller Freund. Und auf der anderen Seite ist das für den furchtbar, dass das der Christoph Blocher war, der das aufgedeckt hat. Also wären da meine Informanten, wären das Sozialdemokraten, die hätten schon lange, denken wir, an der Bahnhofstrasse.
Also, Christoph Blocher, ja, jetzt hat es ja nur den Escher bis jetzt, oder?
Ja, ja. Und die würden wahrscheinlich die Bäder da ansetzen durch ihre Denkmäler.
Also, das war eine weitere Sendung mit Tele Blocher. Wir sehen uns wieder nächste Woche gleicher Zeit. Freue mich, dass Sie zugeschaut haben und ein schönes Wochenende.